Hallo und herzlich willkommen beim Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Ja, heute schauen wir uns ein Phänomen an, das seit seiner Einführung viele Diskussionen hervorgebracht hat, nämlich die Frauenquote. Eine aktuelle Studie kommt nun zu dem Ergebnis, dass sie mehr schadet als nutzt. Ja, Grund genug, sich diesen Bumerang-Effekt einmal genauer anzuschauen.
Ja, und apropos Bumerang, eine Werbekampagne von News hat in bestimmten Kreisen für Schnappatmung gesorgt und der Werbung zu noch mehr Aufmerksamkeit verholfen.
Und es gibt mal wieder einen neuen Trend. Hot Boys Cry. Männer liegen sich weinend in den Armen und treffen sich zum Blumenbinden. Ob das was für Julian ist, das erfahren Sie in unserer Sendung.
Ja, und dann widmen wir uns noch einem Thema, das alles andere als trendy ist, nämlich sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, furchtbar erschütternd und leider kein Randphänomen.
Zum Ausgleich dazu haben wir dann noch ein paar nette Nachrichten für Sie im Köcher. Es gibt gute Hinweise, dass Großeltern ihren Enkeln gut tun und umgekehrt.
Und zum Schluss noch ein Kulturstück aus der Rubrik Ist das Kunst oder kann das weg? Lassen Sie sich überraschen.
Na dann machen wir mal los. Jo, die Frauenquote. Diese Woche ist nämlich ein neues Buch erschienen, ein Sachbuch. Die emeritierte Wirtschaftsprofessorin Margit Osterloh und die Soziologieprofessorin Katja Rost haben das Buch Bumerang Frauenquote für Gleichberechtigung statt Gleichstellung veröffentlicht. Das Buch ist das Ergebnis einer Studie zur Frauenquote. Ja, und eigentlich ist nämlich diese Margit Osterloh, wie gesagt, schon emeritiert, von der ETH in Zürich, also der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Die war eigentlich so eine Frauenquotenverteidigerin der ersten Stunde. Die hat einst als Präsidentin der Gleichstellungskommission ihrer Uni sich für die Frauenquote ganz stark gemacht. Und nun kommt sie eben unter anderem sie und eben ihre Kollegin, da haben noch ein paar andere Damen mitgeschrieben an diesem Buch beziehungsweise an der Studie, kommen zu dem ernüchternden Befund, dass die Frauenquote mehr schadet, also den Frauen mehr schadet, das ist ja das Entscheidende, den Frauen mehr schadet, als dass sie ihn nutzt. Und die NZZ hat dem gleich mehrere Artikel gewidmet. Vorweg würde ich ganz kurz noch auf eine Sache hinweisen, die ich selbst nicht wusste oder ich kannte den Vorfall nicht, beziehungsweise mir sagten die Damen nichts, aber einige unserer Schweizer Hörer kennen diese Namen vielleicht. Und zwar sind die nämlich keine Unbekannten, weil die beiden schon mal vor Jahren einen Auftrag von eben ihrer Uni erhalten hatten, über die Leaky Pipeline zu forschen. Sagt dir Leaky Pipeline was?
Nee, klingt, ja. Klingt
tröpfelnd, genau, das ist eine tröpfelnde Leitung und zwar ist das das Phänomen, dass der Frauenanteil abnimmt, je höher die Hierarchiestufe ist. Also während wir bei den Studenten noch einen Frauenanteil von über 50% haben, liegt er dann bei den Professoren nur noch bei 25%. So oder so ähnlich, ne? Also nehmen wir jetzt mal keine genauen Zahlen, aber so ungefähr ist die Entwicklung. Und die beiden Forscherinnen haben sich dann eben damit beschäftigt und haben dann tatsächlich herausgefunden, dass es diese tröpfelnde Leitung gibt, ja, aber dass nicht Diskriminierung dafür verantwortlich ist, sondern die unterschiedliche Präferenz von Frauen und Männern. Mhm. Also Frauen streben weniger Karriere an und haben einfach andere Prioritäten im Leben. Und daraufhin ist wohl ein Sturm der Entrüstung durch die Universität, durch die ETH Zürich gefegt. Es gab mehrere offene Protestbriefe. Unter anderem gab es einen Protestbrief von 88 ETH-Professorinnen. Es gab eine Petition mit über 3000 Unterschriften. Journalistinnen haben unzählige Artikel geschrieben und immer wieder versucht zu erklären, warum diese Studie nicht seriös sein kann, weil sie ja herausgefunden hat, was sie nicht hätte herausfinden dürfen. Und diese zwei Professorinnen, ja, also wirklich gestandene Professorinnen, wurden über Wochen diffamiert und beschimpft. Und dann gab es eine Podiumsveranstaltung in der Uni und dann saßen die beiden Professorinnen da wie auf so einer Anklagebank. Und ganz vorne dabei war wohl so eine Psychologin und Intelligenzforscherin Elsbeth Stern, auch von der ETH. Wie gesagt, Intelligenzforscherin und Psychologin. Und die hat denen sogar vorgeworfen, ihre Studie würde noch nicht mal das Niveau einer Bachelorarbeit haben. Oh. Irgend so ein selbsternannter Männervertreter, wie die NZZ dazu geschrieben hat, Markus Teunert, der hat dann auf der Veranstaltung gesagt, die zwei Autoren würden sich ja wie alte weiße Männer verhalten. Funktioniert ja immer so als Kritikpunkt. Und genau, und was ihnen immer vorgeworfen wurde, war, dass sie ja keine Peer Review hätten. Und inzwischen hat tatsächlich diese Studie entgegen allen Voraussagen diesen Peer-Review-Prozess überstanden und gilt als qualitativ hochwertig und gesichert und bla 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 bla. Also da ist man natürlich dann ganz stumm. Also das mal so als Vorgeschichte. Die zwei sind also keine Unbekannten und auch insbesondere bei dem Thema keine Unbekannten. Und jetzt haben die wieder in dieses Wespennest gestochen und sich diesmal eben mit der Frauenquote beschäftigt.
Ja, und ich sag mal, wenn diese Professorin nicht emeritiert gewesen wäre, hätte sie sich wahrscheinlich das gar nicht getraut leisten können.
Das habe ich mich auch gefragt. Ja, das ist ja auch so mit Politikern, ne? Wenn die dann so ausgedient haben, wenn die nicht mehr im aktiven Politikbetrieb sind, dann setzen die sich doch schon ganz gerne in Talkshows und sagen dann diese Sätze, die man gerne von ihnen in der aktiven Politik gehört hätte.
Das hat ja neulich Sigmar Gabriel gemacht.
Was hat er denn gesagt?
Der saß doch, ich glaube, bei Hart aber fair und hat diese Überakademisierung bei allen Parteien, außer der AfD, wie er sagt, leider, sagt er, beklagt. Und sagt, er war bei seinem Ortsverein und hat dann mal gefragt, so sagt man Leute, wenn zu euch jemand kommt und sagt, ich rauche, ich esse gern Fleisch, ich fahre gern in den All-Inclusive-Urlaub nach Mallorca, ich schaue RTL-Soaps. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich auch noch in meinem Spind ein Pin abhängen. Schmeißt ihr den eigentlich gleich raus oder bekommt ihr erst noch 10 Umerziehungskuren?
Umerziehungskuren?
Ja, er hat das 10 Workshops, ne, um ihn irgendwie umzupolen oder zu heilen oder ihm zu helfen.
Na, der traut sich was.
Eben, ja. Das hätte er sich natürlich als aktiver Politiker dann wohl kaum getraut. Und es ist ja umso bemerkenswert, jetzt, wo du diese Professorin ansprichst, die eine Vorkämpferin der ersten Stunde war, eigentlich in der entgegengesetzten Richtung, dass solche Leute dann Kritik üben. Das macht sie nochmal weitaus glaubwürdiger.
Glaubwürdiger für dich und schlimmer und toxischer oder gefährlicher für diejenigen, die an der Frauenquote und auch an diesem Opfernarrativ, Frauen werden überall diskriminiert, so vehement festhalten. Also diese Nestbeschmutzer werden ja dann oftmals mit noch größerem Werf bekämpft und eben beleidigt und wie auch immer versucht, irgendwie die mundtot zu machen, weil das natürlich, klar, weil es für dich und für alle anderen dann eben nochmal seriöser wirkt, wenn die das machen. Ja, wir können ja mal ganz kurz gucken auf das, was die da eben rausgefunden haben oder beziehungsweise einmal den Ist-Zustand zumindest für diese Schweizer Unternehmen. Also es gibt seit 2021, war erstaunt, dass es das in der Schweiz erst so seit kurzem gibt, aber ja, vielleicht können wir ein andermal drüber reden, was die Gründe vielleicht sind, warum die Schweiz damit so hinterherhängt, ne?
Oh.
Also die Frauenquote gibt es seit 21 für börsennotierte Schweizer Unternehmen und eine Firma muss begründen, wenn sie den Richtwert von 20% Frauenanteil nicht erfüllt. Und 2015 lag der Frauenanteil bei 6% und jetzt liegt er wohl bei 22, also erfüllt. Was die jetzt nur feststellen ist, dass Frauen deutlich kürzer in diesen Führungs- oder Spitzenpositionen verbleiben. Auch dafür gibt es wieder ein Gap, den Gender Tenure Gap. Was meint der Gap oder die Lücke in der Verweildauer auf der Position? Also Frauen sind 3 Jahre im Schnitt und Männer 7 Jahre auf dieser Spitzenposition. Und deswegen, je länger du natürlich bist, desto ein besseres Standing hast du natürlich da, besser vernetzt bist du dann.
Ja.
Und kannst halt auch die Früchte deiner Arbeit ernten, während Frauen sozusagen so schnell wieder weg sind, wie sie gekommen sind. Und das liegt wiederum daran, dass es so wenig Frauen gibt, die das wollen. Und dann kommt der Headhunter schon, wie die beschreiben das so, mit dem Lasso und fängt die dann schon wieder ab und dann ist er auf der nächsten Position und auf der nächsten Position. Das ist so ein Problem. Dadurch können die dann auch wiederum gar nicht nochmal weiter aufsteigen, sondern hängen dann immer auf dieser Ebene fest und werden dann da so rumgereicht.
Um die Quote zu erfüllen oder was? Also quasi
um
so
die Quote zu erfüllen, genau. Also
Quoten, Kopfgeldjäger nach Frauen.
Ja, die nannten das ein Gerangel um Talente. Und ich muss sofort an ein Phänomen denken, was schon vor 10 Jahren ungefähr so durch die Gazetten ging. In Norwegen sprach man nämlich von den sogenannten Goldröcken. Das waren so Zahlen, dass 70 Managerinnen auf ungefähr 300 Aufsichtsratsposten sitzen. Also die sitzen dann eben nicht auf einem, sondern jeder Jahr auf mindestens mehreren. 4 müssen es dann ungefähr sein, 4 bis 5.
Ja.
Und in Deutschland war das wohl auch schon vor 10 Jahren so. Ich hatte nochmal so kurz geguckt, dass auch da gab es schon das Phänomen, dass Frauen in DAX-Unternehmen in den Vorstandsposten sogar besser verdient haben als die Männer, was wiederum daran lag, dass man so wenig Frauen hat, also man wollte unbedingt dann Frauen immer überall da oben hinsetzen und um die überhaupt zu bekommen, musstest du denen halt mehr Geld bieten. Und deswegen haben die schon vor 10 Jahren teilweise mehr verdient als Männer und man war so ein bisschen eigentlich so fast auf dem Stand, okay, ist jetzt erreicht, reicht, aber ja. Deswegen ist es so ein bisschen erstaunlich, dass die Schweiz so einen Ticken jetzt da so hinterherhängt und das auch noch mitmacht, wenn die Erfahrungen sozusagen eigentlich schon 10 Jahre alt sind, dass man dann so eine Handvoll Frauen, die dafür geeignet sind, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber die auf jeden Fall, die das wollen, so ein bisschen rumreicht. Mhm. Und dass es da jetzt gar nicht so eine riesen Nachfrage gibt.
Einfach um die Quote zu erfüllen, ja?
Um die Quote zu erfüllen, genau. Und das ist nämlich das nächste Problem noch, dass die Quote den Frauen schadet und dem Ruf der Frauen insgesamt liegt auch daran, dass möglicherweise auf diese Posten dann Frauen auch gesetzt würden, die dafür zumindest nicht geeignet oder nicht perfekt geeignet sind. Also normalerweise suchst du ja immer den perfekt geeigneten Kandidaten, logischerweise. Mhm. Und es passiert aber eben auf Druck dieser Quote dann schon mal, dass man sagt, okay, dann nehme ich jetzt die Frau, die ist zumindest da und dann habe ich meine 20-prozentige Quote hier erfüllt und muss mich nicht rechtfertigen. Und dann kann es halt passieren, dass da auch eine Frau sitzt, deren ja, Erfüllung das nie ganz ist oder die da nie 100-prozentig für geeignet wäre. Dann macht sie Fehler, dann sitzt sie noch, das beschreiben sie auch, so eben wie so ein Goldfisch, ne, im Glas und alle gucken genau auf jeden einzelnen Fehler. Das würde man bei einem Mann dann wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht so streng handhaben. Und wie gesagt, er hat ja auch mehr Zeit, sich nochmal zu entwickeln. Und dann kommt es dazu, dass am Ende des Tages das Ergebnis ist, Frauen bringen es nie, schaffen es nie, sind ja doch alle ungeeignet. Und dann hat man diesen Bumerang-Effekt, den beschreiben sie eben in ihrem Buch, beziehungsweise in ihrer Studie kamen sie darauf, dass das eben genau passiert. Und dass man deswegen die Frauenquote, also auch die Forderung, eigentlich am besten wieder abschafft, weil es, wie gesagt, es gibt gar nicht die Nachfrage bei den Frauen, nicht nach diesen Spitzenpositionen. Und Frauen sind trotzdem glücklich.
Ui, okay. Selbst Quotenfrauen. Na, die ja nicht mehr, ne?
Na, die ja wahrscheinlich nicht, weil die sind ja auch abgerackert und ja.
Ja, und der Vorwurf der Quotenfrau liegt ja dann in der Natur der Sache. Also die eingeführte Quote, klar, wird dann der Vorwurf laut und schwebt immer im Raum mit rum, oder?
Ja, klar. Also das fand ich ganz interessant. Das hat die Osterloh wurde auch interviewt von der NZZ und da wird sie auch gefragt, ob sie eine Quotenfrau ist oder ob sie profitiert habe von der Frauenquote. Und da sagt sie, es kann schon sein. Also das kann sie gar nicht ausschließen, aber das stört sie nie. Ja. Mhm. Aber tatsächlich, das gibt ja schon auch Frauen, die sagen, sie stört es doch, weil sie möchten eben nicht als Quotenfrau irgendwo sitzen, sondern schon, weil sie es eben wirklich können und das nicht noch eben wie so ein Goldfisch im Glas erklären müssen oder beweisen müssen, sondern es muss dann einfach selbstverständlich sein. Und da hat die Frauenquote jetzt nicht unbedingt Gutes zu beigetragen.
Ja.
Ja, lass uns über einen anderen Bumerang sprechen, den ich auch ganz interessant finde.
Ja, das war echt ein lustiger Bumerang. Man glaubt ja kaum, wie, ja, ich sag mal, blöder der Mainstream mittlerweile geworden ist. Also ich spreche von der angesprochenen Werbung, die das Portal Neos in Berlin geschaltet hat, bei der BVG, Berliner Verkehrsgesellschaft, ja. Und ja, was war da los? Die haben, also ja, wie man das halt so kennt, dass Unternehmen Werbung machen, haben sie eine Werbung geschaltet auf Plakaten und in der U-Bahn und auch auf draußen auf diesen neuen modernen Leuchtreklamen, ja, die so schneller wechseln, den Bildschirmen.
Hast du es mal gesehen?
Ja, ich habe es auch mehrfach gepostet, ganz entzückt. Mir ist es 3-mal auf der Straße mit dem Auto begegnet. Ja. Und zum Beispiel fahren sie auch rum mit einem großen Doppeldeckerbus der BVG, wo prominente Gesichter von Neos abgebildet sind. Natürlich Julian Reichelt und Julius Böhm, Alexander Kissler, Pauline Voss und Helena Gebhardt und Ralf Schuler mit der großen Überschrift morgens um 6 schon wissen, was einem abends verschwiegen wird. Und das ist natürlich ein großartiger Satz, der klar natürlich auf die Tagesschau zielt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der abends um 8 dann glaubt zu informieren. Also ich stelle mir das ganz schön anstrengend vor, was Neos da macht, um 6 Uhr morgens da schon rauszuballern. Da brauchst du ja dann auch, wenn du die Leute live hast, die müssen ja dann auch schon um 5 oder so aufstehen.
Na noch eher, ich hatte mal mit Birgit Kelle drüber geredet,
ah, ja,
die war
okay,
ja auch eine ganze Weile da früh drin und die sagt, die muss um 4 aufstehen, weil die müssen ja dann noch ins Studio geschminkt werden, dann werden die ein bisschen gebrieft, die müssen reden dann, dann werden sie angekabelt, angesteckt, also Ist eine kurze Nacht.
Wow, ja, Respekt, oder? Also das ist Knochenarbeit. Ja. Ich hatte auch mit Jasmin Kosobek neulich kurz drüber gesprochen. Die meinte auch, krass, was die leisten. Das ist echt harte Arbeit und eben nicht über Zwangsgebühren finanziert. Und ich denke, der Begriff des Schweigens ist auch wirklich zutreffend. Wir erleben das ja gefühlt täglich, dass Dinge verschwiegen werden oder jetzt auch gar nicht mehr so sehr verschwiegen werden können, weil es uns gibt, weil es Twitter gibt. Und da reizt dann doch News unseren Qualitätsjournalismus und unsere linken Bestmenschen extrem. Das Motto der BVG ist ja bis heute immer dieses, weil wir dich lieben. Mhm. Du fährst ja selten Bahn, aber es ist ja wahrscheinlich auch dir ein Begriff.
Selbst bei mir angekommen, ja.
Es ist überall, weil wir dich lieben, kommen wir gern so zu spät, ja. Weil wir dich lieben, wollen wir dann demnächst das extra Abteil für die Flinte einrichten und. Die Sitzbänke sind ja auch in so einer bunten Orgienstruktur gestaltet. Das Motto der BVG ist Vielfalt über alles, vermeintliche Vielfalt. Und offensichtlich haben sie damit wirklich das Herz der linken Meute erobert. Denn die haben sich jetzt mega aufgeregt. Da gab es jetzt den Shitstorm. Hier wurden die Gefühle dieser Menschen doch sehr verletzt. Sie haben sich ja sicher gefühlt mit der BVG. Ja, sie wussten ja, dass sie geliebt werden. Und wie kann jetzt also die BVG dieses schreckliche rechtspopulistische Netzwerk auf sich werben lassen? Und könnt ihr da wirklich gar nichts tun? Haben sie gefragt, beziehungsweise hat dann die BVG die Anfragen getitelt und ich glaube in einem Instagram-Post dann veröffentlicht und geantwortet, also selbst geantwortet, jein, wenn Werbemotive gegen Gesetze verstoßen, weil sie zum Beispiel frauenfeindlich, verfassungsfeindlich, sexistisch, sexualisiert, gewaltverherrlichend etc. sind, können wir einzelne Motive ablehnen, aber nicht den Absender der Werbung selbst, auch wenn dieser absolut nicht unsere Werte widerspiegelt. Und es haben sich dann linksextreme Vorfeldstrukturen stark gemacht, hier Sachbeschädigung zu begehen. Zum Beispiel das Edelweiß-Netzwerk, das hatte dazu aufgerufen, die News-Plakate zu überkleben. Der Berliner Rundfunk hat eine Sendung gebracht und sich darüber ausgelassen. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Werner Graf, hat gesagt, können ja nicht sein, dass wir, so ist in die Richtung, diese Rechtspopulisten dort werben lassen. Und ihre schrecklichen Desinformationskampagnen. Und man hatte zum Beispiel überklebt mit morgens um 6 schon wissen, wie 1933 alles anfing. Worauf man dann sehr stolz war. Eine Initiative News raus aus der GSG hat also hier rumgeklebt. Aber ich denke, das ist alles nicht der entscheidende finale Punkt dafür, warum sie so durchdrehen. Das war jetzt alles der Stand vor 7 Tagen und das leuchtet ja ein. Ein Staatsunternehmen kann natürlich nicht Menschen oder Unternehmen einfach ausschließen von der Werbung. Schließlich sind sie von der Öffentlichkeit, von unser aller Steuergeldern finanziert und da gibt es dann andere Regeln. Und trotzdem wurde es jetzt gekündigt. Und was ist passiert? Julian Reichelt, der hatte dann gepostet, News grüßt die Genossen von Kompakt und Taz mit dem neuen Werbemotiv, immer beliebter bei sämtlichen beiden Geschlechtern. Und da sind wir jetzt bei unserer Sendung und unserem Thema. Wir werden immer beliebter bei sämtlichen beiden Geschlechtern. Und das war eine Fotomontage. Dieses Plakat hatte nie in der Bahn gehangen. Und doch war der Hinweis auf 2 Geschlechter für unsere linksextremen und Regenbogen-Bestmenschen der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen brachte. Und die BVG war sich dann wirklich nicht zu schade, darauf einzugehen und, ich zitiere, wir ziehen daher klare Grenzen dort, wo Rechte Dritter verletzt werden oder der Eindruck entsteht bzw. bewusst erzeugt wird, rechtswidrige Inhalte würden von der BVG verbreitet oder gebilligt. Also, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden immer beliebter bei sämtlichen beiden Geschlechtern. Ist für die BVG ein Staatsunternehmen rechtswidriger Inhalt? Der Hinweis auf 2 Geschlechter. Die BVG, habe ich dann herausgefunden, führt, wusste ich bis dato nicht, führt aber zum Beispiel das Queer-Ticket. Der Queer-City-Pass. Wusstest du das,
Kerstin? Nee, was ist denn der Queer-City-Pass?
Ja, siehst du mal. Das ist ein Ticket, das unbegrenzte Fahrten erlaubt. Und dazu gibt es noch Vergünstigungen bei queeren Hotspots und queeren Bars und queeren Kultureinrichtungen.
Also man kann umsonst BVG fahren?
Nein, das kostet schon seinen gewissen Preis. Ich glaube, ein paar 20 Euro.
Mhm.
Aber ist natürlich bemerkenswert.
Was muss man dafür vorweisen?
Also, was gibt es zum Beispiel? Es gibt die 24-Stunden-Karte, den Einzelfahrschein, es gibt die Kurzstrecken, die Vierfahrten-Karte, es gibt die Kleingruppen-Tageskarten, City-Tour-Cards, Easy-City und dann gibt es halt, weiß ich, Umweltkarte und den Queer-City-Pass. Was man dafür vorweisen muss eigentlich, nehme ich an, gar nichts, außer eine persönliche Queerness, die man dann per Fingerabdruck am Queer-Automaten, Fahrscheinautomaten messen lassen muss. Nein, Quatsch. Nein, also das Ticket gibt's zumindest. Es wird vertrieben, es wird mit natürlich Steuergeld finanziert, obwohl da eine private Initiative mit dahinter steht, ist natürlich das Einpflegen und das Bewerben auf der Seite der BVG ja Steuergeld finanziert. Und es gibt ja nichts Vergleichbares. Ja, stell dir vor, man würde jetzt den Hetero...
Ein Familienticket.
Oder, oh ja, Familienticket. Ja, aber Moment, gibt es wirklich kein Familienticket? Das wäre mal eine gute Frage, nochmal zu checken. Mensch, wir haben den Queer City Pass, aber kein Familienticket?
Fragezeichen, ja, wir wissen es ja nie. Die Schüler fahren ja eh umsonst. Also die fahren nicht umsonst, die fahren ja kostenfrei.
Ja, wir haben das Queer-Ticket, wir haben BVG zwei Geschlechter, ist ein Unding. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob es da nicht doch die Möglichkeit gibt, ja, zu klagen, da ein bisschen was nochmal rauszuholen. Wobei natürlich die Werbekampagne ein gigantischer Erfolg war. Also, dass man über dieses Stöckchen springt, lässt nicht auf die große Intelligenz unserer nicht an zwei Geschlechter glaubenden Funktionäre und Marketingmenschen denken.
Ja, das hat sich News schon sehr schön ausgedacht. Könnte mir vorstellen, es war fast ein bisschen eingepreist. Wie regt man sie besonders auf, um die Aufmerksamkeit noch größer zu machen? Es ist ihnen gelungen, es fuhr ja dann immer noch so ein Begleitauto mit, hatte ich nur irgendwo gesehen, wo mit Leuchtschrift eben da auch drauf stand, früh um sechs schon, wissen was 1933 passiert ist oder sowas.
Drunter machen wir es halt nicht. Ja? Wir glauben nicht mehr an zwei Geschlechter und wir glauben an die Wiederkunft des Dritten Reiches.
Na jedenfalls, mir drängt sich da der Verdacht auf, dass ein Trend, der ohnehin durch Berlin jetzt schon geistert, jetzt noch sehr viel Zulauf bekommen wird, um diese Schmerzen, die das Ganze ja ausgelöst hat und diese Verzweiflung irgendwie aufzufangen. Es gibt nämlich seit neuestem eine Gruppierung, unter anderem in Berlin, die sogenannten Hot Boys, die weinen dürfen. Also das ist ein Trend, der nennt sich Hot Boys Cry, also heiße Jungs weinen. Und der wird beschrieben mit 40 Männern sitzen an diesem Montagabend im Frühjahr noch leicht angespannt in Stuhlreihen in dem schick durchgestylten Eventraum eines Autoherstellers in Berlin-Mitte. Hier sollen wir 2 Stunden lang über Gefühle sprechen, angeleitet von einem Therapeuten. Hm. Und das ist auch schon der Kern der Sache. Also diese Bewegung trifft sich. Und dann haben sie immer irgendein Motto. An dem Abend, wo der Redakteur oder der Journalist da war, war das Motto Deep Male Friendship Workshop, also tiefe Männerfreundschaften Workshop. Da ging es dann darum, dass immer mehr Männer von Einsamkeit betroffen sind. Erstmal ja ein zutreffender Zustand. Und immer weniger sich in festen Freundschaften befindet und dann da auch keine tiefen Gefühle austauschen kann. Alles Befunde, die wir ja hier immer mal auch schon wieder angesprochen haben. Hier wird das dann eben von einem gut gelaunten Psychotherapeut mit großem Schnauzbart, ich weiß gar nicht, warum das so erwähnt werden muss, geleitet und die Männer in ihre Gefühle gebracht. Und tatsächlich ist es wohl auch so, dass man nach 10 Minuten schon die Autowerbung an den Wänden total vergisst und dafür einen wachsenden Kloß im Hals spürt. Und noch ein paar Minuten später sieht man schon die ersten Tränen aus den Augenkullern der Männer, die da so sitzen. Verstohlen wird sich am Auge getupft. Man muss kurz den Stift beiseite legen, um zu schlucken. Und noch ein bisschen später liegen sich die Männer eben teilweise auch weinend in den Armen.
Das ist großartig.
Ja.
Das ist groß. Du, ich habe es jetzt gerade mal rausgesucht und ich fühle mich jetzt diesen Männern, die weinen, auch sehr nahe.
Ich wusste, dass das was für dich ist.
Denn ich lese hier, nein, es gibt keine Familienkarte.
Mhm.
Gibt es nicht. Aber es gibt das Regenbogennetzwerk, lese ich auf der Seite der BVG, mit mehr als 600 Mitgliedern, die sich dafür also stark machen innerhalb der BVG.
Oh, sind das dieselben Mitglieder, die in der WhatsApp-Gruppe sind, die sich über Männlichkeit austauscht? Also weil es gibt eine Hotman Cries WhatsApp-Gruppe, die Tag und Nacht über die neue Männlichkeit diskutiert. Allein in der Hauptstadt sind es 600 Mitglieder.
Ach, siehst du?
Das könnten dann die gleichen 600 sein.
Ja, also pass auf, hier, BVG ist so bunt wie Berlin. Seit der Gründung tut man sich aktiv zusammen für Vielfalt und einen offenen, toleranten Umgang mit queeren Menschen bei der BVG. Heute ist das Regenbogennetzwerk mit mehr als 600 Mitgliedern ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur der BVG. 600 Mitglieder unter dem Label Queer bei der BVG? Wie viele haben sie denn insgesamt? Das ist irre viel, oder?
Gute Frage.
Okay, wir werden das...
Du verfolgst das mal weiter, genau. Ich bleibe mal bei meinen Männern, die sich treffen, um gemeinsam zu weinen. Es gibt auch noch übrigens andere Gruppen, die sich dann treffen. Allein in Berlin gibt es dann noch Men with Courage, Brothers of the Heart oder Leader Brother Son.
Oh.
Also das sind so Gruppen. Man findet die übrigens auch, ich habe mal geguckt, was war es noch, Amsterdam, Antwerpen hat so eine Gruppe, ich glaube Hamburg hat sowas auch. Also überall schießt es jetzt aus dem Boden und der Grund ist dieser, ja, man möchte dem toxischen Kult der Manosphere, auch darüber haben wir ja schon viel gesprochen und da ist ja auch einiges dran an dieser Toxischkeit, der möchte man jetzt etwas entgegensetzen und deswegen gibt es jetzt immer mehr diese Gruppen, die das Gegenteil möchten, nämlich Männer für Gefühle sensibilisieren, Weichheit zelebrieren statt Brutalismus. Und dafür trifft man sich dann zu Waldspaziergängen. Wobei, Waldspaziergänge, Moment, haben wir da nicht mal gelernt.
Oh, Moment, das ist doch schon fast rechtsradikal.
Das haben wir ja aber schon eigentlich eindeutig. Und gab es nicht den berühmten Waldspaziergänger Ernst Jünger? Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, dass die sich zu Waldspaziergängen treffen. Also da sollten wir nochmal Männerrechtsexperten vielleicht mit in den Wald schicken,
ja, oder
die das ein bisschen kontrollieren, die das dann abgleitet. Also dann sind mir doch Blumensteckkurse deutlich lieber.
Oder Töpferei, habe ich gelesen.
Töpfern, ja. Genau, man trifft sich zum Töpfern. Wobei ich dachte, ja meine Güte, wenn mein Mann jetzt zum Töpfern geht und mir dann ein schönes Kaffeeservice mitbringt.
Töpfern ist super toll. Also,
ich finde überhaupt irgendwas mit den Händen machen, ist immer eine schöne Sache. Meine Tochter hat eine ganze Weile lang getöpfert, was die hier für tolle Sachen angebracht hat.
Butterdosen.
Ja, dann so. Und das Tolle ist, diese Töpfereien, die das anbieten, die brennen das auch und lasieren das dann auch so, dass das richtig toll danach aussieht.
Ja.
Und viele Sachen haben wir heute noch. Also ein Seifenhalter. So. Es wurde mir auch ein kleines Kännchen getöpfert, weil ich ja meinen Kaffee nur mit Milch trinke. Und ich da auch ein bisschen krantig bin, wenn ich früh meinen Kaffee nicht bekomme und oder wenn da keine Milch mehr da ist. Und deswegen hat sie mir so ein kleines Kännchen getöpfert, dass wenn irgendwer den letzten Rest Milch alle macht oder das gedenkt zu tun, vorab etwas in dieses kleine Kännchen tut für Mutti. Und dann kann man die Milch alle machen. Ja, brennen und rennen, das macht man auch gemeinsam. Also es geht um gemeinsame Hobbys, die diese Männer eben verbinden. Da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht zwangsläufig weinen bei den Dingen, sondern man verbringt halt einfach Zeit miteinander. Weil dieses Hot Boys Cry ist übrigens, das fand ich dann schon auch interessant, eine Modemarke von einem Typen gegründet. Ja, der heißt einfach Alexander Nikolaus. Hm. Der nennt sich selbst, genau jetzt kommt die Selbstzuschreibung, der Chief Crying Officer, der oberste Weinmeister.
Der Vorweiner.
Der Vorweiner sozusagen, genau. Und der hat das gegründet, dieses Hot Boys Cry, nachdem er nämlich vorher schon, der ist recht umtriebig, der hatte auch schon mal ein Socken-Start-up und der hat aber spezielle Socken gemacht, nämlich auf diesen Socken hat der quasi irgendwas, also zum Beispiel Strümpfe mit Blindenschrift gemacht, um darauf aufmerksam zu machen. Und er hat auch, das dürfte dir jetzt wieder gefallen, eine Socke herausgegeben namens La Dolce Vulva.
Oh.
Um über weibliche Sexualität aufzuklären.
Warum denkst du, gefällt mir denn sowas?
Also, weiß ich nicht, doch. Du magst doch so Kuriositäten.
Ja, ich habe mir neulich Socken bestellt.
Na, siehst du?
Und zwar Socken mit dem Konterfei von Donald Trump und an der Socke hängt so seine ganze Haarpracht in Gold.
Das geht aber dann schon in Richtung La Dolce Vulva, finde ich.
Das ist schon ein bisschen die Dolce Vulva.
Das ist die amerikanische Variante davon.
Ich habe das ja irgendwo gesehen und sofort bestellt. Das ist ja mal der Lacher, mal dem ist auf einem Geburtstag, wenn ich als Geschenk die Trump-Socke mit...
Also du willst verschenken, nicht selber tragen?
Ist es noch eingepackt.
Okay.
Also demnächst darf sich jemand freuen über...
Ja. Genau, weil die süßen Vulven gibt es leider nicht mehr. Er ist nämlich pleite gegangen mit seinem Ding.
Ach...
Ist auch mal mit einem Vulva-Kostüm Halbmarathon gelaufen. Also der ist dafür auch kritisiert worden. Das wäre eigentlich auch mal so lustig, wenn das ist wieder Popcorn-Zeit dann. Er wird zitiert, als Cis-Mann wurde ich aus feministischen Kreisen teilweise stark kritisiert. Also er darf natürlich nicht in so einem Vulva-Kostüm durch die Gegend rennen, weil das ja nicht kulturelle, sondern Geschlechteraneignung ist oder sowas.
Ja, und schon mal, also Ich denke, das tut er dann auch fast schon wahrscheinlich aus Überzeugung, sich selbst als Cis-Mann zu bezeichnen. Also ich stelle mir das so vor als die absolute Wohlstandsbubble. Diese Männer, die dort auftauchen, die völlige Wohlstandsverwahrlosung. Männer, die ja aus dieser Gesellschaft kommen, die keine existenziellen Bedrohungen erlebt hat über Jahrzehnte. Die völlig tradierte Rollenbilder, insbesondere männliche Rollenbilder, verloren hat. Ja, ich meine, also normal ist die Aufgabe, Familie zu versorgen, Verantwortung übernehmen, Schutz bieten und halt nicht dich zu treffen und zu weinen. Aber wir sind ja jetzt bei den Cis-Männern angelangt. Ja, und das erinnert ja auch ganz stark an dieses Performative Male, das wir ja schon mehrfach angesprochen haben, wo das auch fast schon eine Art Balzverhalten ist. Also natürlich ist er in bestimmten Kreisen der ganz tolle Typ, der dieses Virtue-Signaling macht, dieses, ich zeige, dass ich ein Guter bin, dass ich die richtigen Werte vertrete.
Und ja, aber er wird auch kritisiert schon wieder. Das ist, auch hier gibt es wieder Kritik von außen, weil, also zwei Dinge. Ah. Erstens, wieso brauchen die denn jetzt bitte noch einen Safe Space, wenn doch die ganze Welt der Safe Space für Männer ist? Mhm. Also wieso brauchen die jetzt geschlossene Orte?
Um zu weinen. Mhm.
Und die zweite Kritik daran ist, das Hot. Also warum sind die dann jetzt hot? Oder sollte das nicht egal sein, ob sie hot wirken oder nicht?
Sind die denn hot? Gibt es da Bilder?
Nee, die wollten jetzt ja auch alle namentlich nicht erwähnt werden. Sie tragen Nagellack. Jedenfalls auf dem Symbolbild wurde Nagellack getragen. Das ist jetzt für mich nicht, mich macht es nicht so an. Ja. Und ja doch, es gibt noch eine dritte Kritik, dass ja diese ganze Sache eben eine profitorientierte Firma ist und nicht nur ein Therapieraum für Männer. Und da sagt er halt, klar, also ja, wenn ich jetzt kein Geld machen würde damit. Und diese Marke hier noch, also er verkauft halt noch Caps und Pullover und T-Shirts und da steht dann irgendwie Cry oder irgend sowas drauf, ne? Und mit den Gewinnen kann er dann diese Seminare für einen günstigeren Preis anbieten, als es kosten würde. So zahlst halt nur 10 Euro Eintritt, um zu weinen, statt 50.
Ah, okay. So,
außerdem muss er nämlich, weil du das gerade sagst, er hat ja eine Familie, seine Frau hat jetzt gerade das zweite Kind bekommen. Und die muss er auch irgendwie ernähren. Also ist ja in dem Sinne ganz ehrenhaft, was er da macht.
Ja, großartig,
natürlich.
Und vor allem
das zweite Kind ist ein Junge geworden. Umso mehr hat er jetzt die Motivation, sich den Gefühlen von Männern zu widmen und eine coole Modemarke zu kreieren, um eine Brücke zu den Männern zu schlagen.
Großartig, bin ich gespannt. Also für mich ist es, oder um die Brücke zum nächsten Thema zu schlagen, der absolute Gegenentwurf zu den Fällen, die jetzt in Nürnberg aufkommen, wo sich auch Männergruppen zusammentun. Männergruppen, die nicht von hier kommen. Männergruppen, wo es durchaus in den letzten Jahrzehnten gekracht hat, also in ihren Heimat- und Herkunftsorten und Ländern und Landstrichen, nämlich aus Syrien und Pakistan und Nordafrika, kommen diese Männergruppen, denen man jetzt in Nürnberg so eine Art Rotherham 2.0 vorwirft. Was war Rotherham? Rotherham, wir hatten es natürlich auch angesprochen, waren diese unsäglichen Vorgänge, wo Hundertschaften oder gar Tausendschaften an Vorfällen junge Mädchen gefügig gemacht wurden, erpresst wurden, mit Bildmaterial ausgebeutet wurden, sexuell missbraucht wurden, unter Drogen gesetzt, entführt wurden. Und, passt auch ganz gut zum Anfang unserer Sendung, Stichwort NIOS und was verschwiegen wird, man hat ja nicht nur versucht, das zu verschweigen, das sehr wohl, also nicht nur die Medien, sondern sogar von behördlicher Seite hat man versucht zu verschweigen, zu vertuschen. Man hat ganz bewusst hier Fälle unter den Teppich gekehrt. Warum? Aus Angst vor unangenehmer Narrativbildung, aus Angst vor dem Wasser auf die Mühlen der so bösen Rechtsextremen hat man also in Rotherham über Jahre diese Geschichten unter den Teppich gekehrt und letztlich Täter geschützt und nicht die Opfer. Und die Opfer waren Frauen, beziehungsweise waren minderjährige Mädchen, Kinder. Und alles aus Angst vor der Rassismuskeule, und das passt, also wir haben sie jetzt auch wieder diese schrecklichen Vorkommnisse, auch in England mit Henry Novak, dem jungen Teenager, 18, 19 Jahre alt, der dort zu Tode kam, auch zumindest mit Schuld die Polizei, die eben nicht mehr ein Mindestmaß, obwohl er da hing am Boden und am Verbluten war und neunmal darauf hingewiesen hat, dass er erstickt, wollte man ihm nicht mehr glauben, hat ihm nicht mehr ein Mindestmaß an Mitmenschlichkeit zugebilligt, an Höflichkeit. Warum? Weil dieser Begriff des Rassismus in der Luft lag, weil sein Mörder, der neben ihm stand, ihn des Rassismus bezichtigt hatte. Und dann also die Polizisten, ja, sofort alle gewöhnliche Zwischenmenschlichkeit und Höflichkeit haben fahren lassen und den Verbluteten dann gefesselt haben, mit Händen auf dem Rücken. Da kann man seine Rechte vorgelesen und starb. Und das ist halt das Klima, in dem diese Fälle dann kleingeredet werden. Jetzt geht es auch wieder los mit, wer sich darüber empört, betreibt rechte Hetze. Und ich glaube, wir hatten damals natürlich gesagt, es wird Rotherham auch nur als Spitze des Eisberges, es wird es wohl auch hier geben, wir werden auch hier die, erinnerst du dich, wir werden auch hier die Meldungen sehr wahrscheinlich in näherer Zukunft haben, dass solche Fälle auch in Deutschland passieren. Und jetzt haben wir es, also in Nürnberg, wo die Nürnberger Nachrichten berichten, dass im Umfeld des Hauptbahnhofs mit Geschenken wie Kleidung und Kosmetika sollen sie dort umworben worden sein, später dann mit harten Drogen in die Abhängigkeit getrieben worden sein, um dann für sexuelle Handlungen ausgenutzt worden zu sein. Das jüngste Opfer, bekannte Opfer, soll erst 13 sein. Und ehrlich gesagt, bei meinen Mädels geht es ja gerade so ein bisschen los und ich hätte mir das vorher gar nicht vorstellen können, was diese, wo ich jetzt hier lese, Kosmetika, also was für ein Faszinosum diese Kosmetika und dieses, was es da nicht alles gibt und Lidschatten und sonst was. Und das scheint ja dann das Ding zu sein, dass die Mädels auch nach der Schule in diese Drogerieläden gehen und weiß ich welche Summen für Schminkkram loswerden wollen. Und dann lese ich dann also hier von Kosmetika, mit denen Mädchen gelockt werden, halte ich für plausibel. Wofür ist vielleicht so ein bisschen meine Befürchtung, die Mehrheitsgesellschaft so ein bisschen das Gefühl verloren hat, ja, wie vulnerabel dann insbesondere auch so Mädchen sind, mit solchen Kleinigkeiten gelockt zu werden, weil wir einfach ja wenig Kinder haben. Und ja, jetzt ist also, spricht ein Jugendamt in Nürnberg von einer neuen Dimension eben. Also grundsätzlich Problemlagen an den großen Bahnhöfen gäbe es überall in Deutschland. Das ist klar, das kennen wir alle. Wer an einem Bahnhof unterwegs ist, der fühlt sich nicht mehr im eigenen Land. Also ich war vor ein paar Wochen in Dresden, da habe ich mich noch gefühlt wie im eigenen Land. Aber in Westdeutschland natürlich, die Bahnhöfe sind, ja,
ja, wobei ich es auch von Dresden weiß, dass der Hauptbahnhof ein Drogenumschlagplatz ist.
Bestimmt, ja. Aber kein Vergleich, also zumindest von meinem visuellen Eindruck, was jetzt die Bahnhöfe in Berlin oder in Frankfurt oder in Saarbrücken oder in Hamburg angeht. Aber es sei eben neu, sagt der Jugendamtsmitarbeiter, dass so junge Mädchen ihren Körper so offen im Tausch gegen Drogen anbieten. Und das ist natürlich auch nochmal besonders erschreckend, weil wie gesagt, wir sind ja eine kleine junge Generation. Es gibt ja über weniger Kinder im Verhältnis zu den Erwachsenen, zu den älteren Generationen gab es ja noch nie so wenig Teenies und Kinder und junge Erwachsene. Das ist natürlich ein Versagen sondergleichen, dass hier also auch Eltern offensichtlich schwerst versagen in der Aufsicht und im Schutz ihrer Töchter. Auf der anderen Seite hat man halt dieses Phänomen, dass hier ja, Syrer, Pakistaner, Nordafrikaner, Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen, sich zusammentun für solche Schändlichkeiten. Und man fragt sich, ist das der Hass auf die Deutschen, die sie eigentlich aufnehmen? Ist es der Hass auf Ungläubige? Denn eine Gruppe braucht natürlich immer einen gemeinsamen Nenner, eine gemeinsame Kraft, gemeinsamen Antrieb, irgendeine Art des Zusammenhalts, der sie treibt und zusammenschweißt und auch solche ja, Abscheulichkeit begehen lässt. Und ja, ich glaube, das kommt halt einfach viel zu wenig zur Sprache in den Medien, logischerweise. Was wir halt haben, ist die Hot Boys, die weinen und die sich zusammentun und der toxischen Männlichkeit versuchen, etwas entgegenzustellen.
Ja, vielleicht nochmal, weil du gerade deine Mädels ansprachst, also die auch bei News zu finden, die hatten mal so eine Karte veröffentlicht zum Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung, also worunter das ja dann zählt oder worunter diese Delikte zählen, die da jetzt in Nürnberg aufgeploppt sind und mal ein bisschen an die Öffentlichkeit auch gekommen sind. Und der Hotspot liegt in den Ermittlungsverfahren, nun in laufenden Ermittlungsverfahren in Nordrhein-Westfalen und dann aber schon gefolgt von Berlin, Baden-Württemberg und dann wird es weniger. Der Osten ist relativ verschont davon noch. Also spiegelt ein bisschen auch wieder, was du gerade schon von den Bahnhöfen gesagt hattest. Aber das ist natürlich wirklich, wirklich heftig. Also klar, das eine ist, man fragt sich, warum laufen diese 13, 12, 13, 14-jährigen Mädels da am Bahnhof mit knappen Röcken rum? Weil das beschreiben zumindest in dem Artikel, den ich dazu gelesen hatte, waren Newsreporter da am Nürnberger Bahnhof und haben da mit Mädchen gesprochen. Okay. Und die beschreiben das selber so, ja, wenn man da mit einem kurzen Rock rumläuft, dann wird man direkt angesprochen und die hätten da wohl auch ein ganz gutes Auge für die Täter, die potenziellen beziehungsweise späteren Täter, für Mädchen, die dafür auch empfänglich sind. Und ein Kriterium ist tatsächlich, wie leicht bekleidet die Mädels da rumlaufen. Ja, also sozusagen Signale senden, dass sie dann dafür auch empfänglich sein könnten. Und dann ging das relativ schnell auch schon mit, wollt ihr was rauchen? Und dann meinen sie, ja, wollten wir eh schon mal probieren. Und dann wird es sehr, sehr schnell, werden das härtere Drogen. Und der Bedarf dann von den Mädchen, diese Drogen auch immer wieder zu bekommen, ist relativ hoch. Und wenn sie sich das nicht leisten können, dann werden die eben zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Und das muss sehr, sehr, also was die Mädels da beschreiben, ist unfassbar brutal. Und dann beschreiben sie auch, dass da die einzelnen Männergruppen auch unterschiedlich brutal sind. Aber brutal sind sie alle und sehr, sehr heftig. Und sie kommen aus diesem Teufelskreis nicht raus, die Mädchen, weil eben abhängig von den Drogen und ja darauf angewiesen, das so zu machen. Also es ist wirklich unfassbar, was auf deutschen Straßen möglich ist und passiert. Und dann... ja, denkst du, das kann ja nicht wahr sein. Also dann siehst du wieder die Polizei, wie sie bei irgendeiner Demo, wo Deutschlandfahnen geschwenkt werden oder irgendwer trommelt, da dürft ihr nicht trommeln, weil das Gleichmarsch bedeutet und Militanz und sowas. Und sie sind aber nicht in der Lage, so eine Verhältnisse in Deutschland zu lösen und zu klären. Beziehungsweise, wenn wir zu diesen weinenden Männern nochmal zurückkommen, wenn unsere Männer nicht mehr in der Lage sind, unsere Mädchen zu schützen, dann ist diese Gesellschaft leider verloren. Also ich... möchte nicht, dass ihr zu Weintrainings geht. Ich möchte, dass ihr eure Stärke zeigt und demonstriert und uns beschützt. Das fordere ich von unseren Jungs und von unseren Männern. Und dass der Raum nicht diesen Gruppen überlassen wird. Das fordere ich von der Polizei. Ja. Ja. Wollen wir zu schöneren Nachrichten kommen, um die Sendung ein wenig versöhnlicher abzurunden?
Ja, die Großeltern. Die haben einen positiven Einfluss auf
endlich.
Kinder.
Man hätte es ja nie gedacht.
Ja, wer hätte das gedacht?
Wir hatten ja auch schon mal, wie toxisch, wie schlimm eigentlich Großeltern sind. Aber jetzt kommt es doch raus. Also es gibt verschiedene Studien, die darauf hinweisen, dass der Kontakt zu Großeltern für die Enkel doch ganz gut ist. Und zwar gibt es eine Studie, die sagt, dass die Anwesenheit von Großeltern im Alltag von Kindern sich positiv auf deren Wohlbefinden und Entwicklung auswirkt. Und dass es zu weniger Verhaltensauffälligkeiten und weniger emotionalen Problemen kommt, wenn die Großeltern da sind. Also vielleicht nochmal im Anschluss auch an das Thema gerade eben. Hm. Ja, das ist vielleicht auch eine Verantwortung der Großelterngeneration. Hm. Kümmert euch bitte. Seid da für eure Enkelkinder. Und ja, es war wahrscheinlich auch immer so ein Problem, ne? Ich weiß ja bei euch auch. Eben. Man zieht halt so weit weg von seinen Eltern. Und dann haben die Großeltern gar nicht mehr so eine... ja, so eine Verfügungsgewalt über ihre Enkelkinder. Die müssen hinterherziehen. Dann halt hinterherziehen, liebe Großeltern. Ihr seid wirklich wichtig für das Wohlbefinden der Kinder. Ihr seid auch wichtig für das gesunde Körpergewicht. Also je mehr Kontakt Großeltern zu den Enkelkindern haben, desto günstiger wirkt sich das auf den Bodyindex aus. Und es gibt ja auch Studien, die das Gegenteil sagen, weil die Großeltern so immer zu viel Naschi-Naschi geben. Aber es gibt auch Studien, die genau das Gegenteil sagen. Dass durch viel Unterstützung im Haushalt, finanziellen Support, könnte man ja auch noch machen. Oder emotionale Nähe, das dann wiederum Fettleibigkeit von Kindern verhindert. Außerdem, viel Kontakt zu den Großeltern hilft, dass Talente bei Kindern entdeckt werden.
Ah ja.
Und was bewirkt, wenn Talente entdeckt werden? Die Kinder hängen nie vom Bahnhof ab, sondern die Kinder gehen halt dann zum Schauspielunterricht oder zum Blumenbinden oder wandern im Wald oder Tischtennis spielen. Also auch da... entdecke die Talente deines Enkelkindes oder deines Kindes und beschäftige sie, dann haben sie keine Zeit, Blödsinn vom Bahnhof zu machen.
Ja, genau. Also das ist, wie du sagst, aber das Problem ist, dass so viele halt weggezogen sind. Sie sind so weit voneinander entfernt. Es gibt wenig Kinder, klar, aber dann auch sind so viele von zu Hause fortgezogen in die Großstädte.
In die große, weite Welt hinaus.
Ja, in die große, weite
Welt. Das ist nicht besonders gut. Umgekehrt, und dann nochmal das Plädoyer für die Großeltern, zieht halt hinterher.
Zieht hinterher, ja. Ist das eine Option für viele oder ist das...
Ja, das Problem ist, wenn du ein Haus hast, was du noch vielleicht im Zweifel abbezahlst oder was du gerade abbezahlt hast, dann verkaufst du das jetzt nicht, um deinen Kindern hinterherzuziehen. Aber vielleicht ein kleiner Denkanstoß, es gibt auch Studien, die besagen, dass wenn Großeltern viel Kontakt zu ihren Enkelkindern haben, dass sie auch umgekehrt ganz viel profitieren davon, sie leben länger. Mhm. Also höhere Lebenserwartung mit nach viel Kontakt mit Enkelkindern. Wenn das kein Argument ist, das Haus jetzt zu verkaufen.
Ja, Stichwort Haus, kommen wir zum Schloss Bellevue, zu dem Sitz unseres Staatsoberhauptes, Frank-Walter Steinmeier. Der ist jetzt gerade schon seit ein paar Wochen ausgezogen dort, also noch nicht aus seinem Amt ausgezogen, aber aus dem Gebäude, weil das wird restauriert.
Das sah gar nicht so baufällig aus, aber
gut. Nee, ne? Ich habe mich auch gewundert, so was wird denn eigentlich gemacht. Gut, wie auch immer. Jedenfalls in der Zwischenzeit jetzt, wo das Ding noch leer steht und nicht die Arbeiten losgehen, wenn ich es richtig verstanden habe, beginnt eine Kunstausstellung.
So habe ich es auch verstanden, ja.
Gut, aber ich bin nicht ja beruhigt. Die von der Akademie der Künste initiiert ist, die im Übrigen, das ist ganz interessant, ich bin da die Tage auch vorbeigeradelt, also die Akademie, ich komme da fast täglich vorbei, an der Akademie der Künste, die liegt neben Athlon, beziehungsweise zwischen Athlon und der amerikanischen Botschaft. Und dort ist gerade angekündigt, das Akademiegespräch, wo die Berliner Spitzenkandidat-SternInnen im Zukunftsgespräch sich versammeln. Und da sind Elif Eralp von der Linken, der Werner Graf, ich hatte ihn vorhin angesprochen, Ina Grüne, Fraktionsvorsitzender, der also den Rechtspopulisten die Werbung nicht gönnen möchte, Steffen Krach von der SPD und Stefan Evers von der CDU. Man merkt hier auch...
Fehlt einer, ja.
Ja, also in Berlin sind ja mittlerweile die Parteien ziemlich ähnlich, auf einem ähnlichen Niveau.
Von den Prozenten, die sie zu erwarten haben, oder?
Ja, es scheint aktuell sehr, sehr eng zu werden und... Nein, aber eine Partei fehlt halt hier, so wie man es kennt. Natürlich ist das ein steuerfinanzierter Komplex, logischerweise, die Akademie der Künste. Und jetzt hat zum Beispiel in dieser Ausstellung der Gregor Schneider, der stellt dort aus, Gregor Schneider ist bekannt, der hat 2013 das, halte ich fest, das Geburtshaus von Goebbels gekauft, um das dann vollständig zu entkernen. Aber der Spiegel beruhigt, alles ist noch digital erhalten. Also die Bilder des Hauses. Also ich nehme an, der hat das Haus gekauft, um das sozusagen zu entnazifizieren.
Ja.
Hat das aber fotografisch festgehalten und glücklicherweise kann man das also alles noch weiterhin einsehen. Und wer dort auch ausgestellt hat, und das war eigentlich der Punkt der Erregung, eine Alexandra Birken, oder was heißt ausgestellt hat, also die Ausstellung läuft ja jetzt noch. Es ist eine große, überall steht Sexpuppe, japanische Sexpuppe aus Bronze, Abguss, der Torso einer japanischen Sexpuppe. Sehr expliziert, also so im Doggy-Style aufgerichtet, mit hinterrücks geöffneter, wie hieß es eben, Vulva,
Vagina. Rosette?
Nee, das ist ja andersrum.
Ach so,
ja.
So rum.
Und das liegt direkt sozusagen diese Skulptur in der Sichtschneise zum Dienstzimmer unseres Bundespräsidenten.
Ah, dann habe ich das immer falsch verstanden, siehste. Ja, gut, jetzt wo du sagst. Hast recht.
Ja.
Ist völlig falsch gedeutet.
Und wenn wir ehrlich sind, hat mich das eigentlich gar nicht so überrascht, denn Frank-Walter Steinmeier ist ja ein kunstaffiner Mensch. Der hat sich ja auch, ja gar nicht so lange her, als diese Hähnchen getanzt haben in dieser Kirche. Ich glaube, es war in Paderborn. Erinnerst du dich daran?
Ja, klar. Wie kann ich das vergessen?
Ja, natürlich nicht.
Nach irgendeinem Lied haben die doch getanzt. Fleisch ist Fleisch oder sowas. Also Life is Life natürlich. Und ich glaube, sie haben dann gesungen, Fleisch ist Fleisch oder so.
Ja, haben den Hähnchen Windeln angezogen und mit diesen Hähnchen um den, also Hühnchen.
Altar getanzt, genau. Rohe
Hühnchen um den Altar getanzt. Luana Rossetti von Westfalens Side Story nannten die sich. Und daraufhin, also in der ersten Reihe, saß Freude strahlend und voll der Faszination, also unser Frank-Walter Steinmeier. Im Anschluss gibt es die Bilder, wo er mit diesen Künstlern auch dann Sekt trinkt und alles ist wunderbar. Also im Dom zu Paderborn fand das statt und Frank-Walter Steinmeier hat ja auch dem Kinderpornostraftäter, Ex-Fußballer, wie hieß er? Ich habe gerade den Namen nicht parat, aber das Bundesverdienstkreuz verliehen. Er hat 180 Drags in das Schloss eingeladen und jetzt also in der Sichtschneise zu seinem Büro die aufgeöffnete Sexpuppen-Vagina, wie auch immer. Auch so groß wie ein Mann steht. Also eine sehr große Installation dieser Skulptur. Und ich habe mich natürlich gefragt, so, was ist eigentlich das Ding? Also wir leben in einer total übersexualisierten Welt. Also die Pornografie ist ja sozusagen allgegenwärtig. Und dann regt man also dort dieses obszöne Teil hin und dann gehen dann die Erwachsenen dahin und denken, hey, guck mal da, ist ja lustig. Ist ja alles so ein bisschen dann ob der überbordenden Sexualisierung, die wir digital jederzeit zur Verfügung haben, diese Skulpturen gibt dem ja schon fast so einen, eigentlich so einen kindischen, naiven Touch, ja, der eines Erwachsenen, sage ich mal, eigentlich unwürdig ist. Alexandra Birken ist diejenige, die das gemacht hat. Ich habe zu ihr gefunden, sie hat zum Beispiel auch ihre Plazenta ausgestellt, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, als ich Bilder von ihr gesehen habe. Hätte ich sie gar nicht unbedingt dem heterosexuellen Spektrum zugeordnet, wobei das muss ja nicht unbedingt was heißen. Eben. Sie hat über 6 Jahre hinweg ihre Plazenta in der Tiefkühltruhe aufbewahrt, ehe sie dann diese ausgestellt hat. Jetzt also von der Kühltruhe ins Schloss Bellevue. Ja, wörtlich übersetzt die schöne Sicht, die die Zuschauer jetzt genießen können.
Ja, und ein Kunstwerk gab es ja auch noch von einer jungen Dame, was unterschrieben ist mit die Bundespräsidentin von einem Künstler namens El Bocho oder El Bocho, wie rum man es auch immer ausspricht, die wohl erinnert an die Ronja von Rönne, an diese Journalistin. Mhm. So zumindest schreibt der Spiegel dazu. Und dann ist die Bildunterschrift auch, die Kunst ist schon weiter.
Okay, verstehe. Ja.
Das ist sozusagen der Wunsch, eine Bundespräsidentin, eine junge Bundespräsidentin mal zu haben. Nein. Aber da müsste man meines Erachtens die, wenn ich richtig informiert bin, die Regeln für dieses Amt ändern. Weil ich glaube, man muss mindestens 40 oder sowas sein.
Ah, okay. Na gut, jetzt ist ja auch Harpe Kerkeling, habe ich gesehen, in die
engere Wahl gekommen.
In die Wahl. Also wird das Rennen dann Harpe Kerkeling, Ronja gegen Ronja. Rönner. Okay. Ja, das war's bei Mann und Frau im Kontrafunk.
Wenn Sie diese oder andere Folgen noch einmal hören möchten, in der Mediathek auf kontrafunk.radio finden Sie alle Sendungen und natürlich auch auf YouTube.
Dort freuen wir uns über Kommentare, Likes und Weiterleitungen oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@kontrafunk.radio.
Und wenn Sie den Kontrafunk unterstützen möchten, dann machen Sie das gerne. Unabhängiges Radio ist kostenlos zu hören, aber wie wir wissen, nicht kostenlos zu machen. Also bitte gerne eine Spende dalassen.
Vielen Dank, ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Bis nächste Woche bei Mann und Frau im Kontrafunk.